besser.
Ja.
Du siehst das jetzt okay. an deinem Ausschlag da in den, ja. in den Wellenformen.
Ja,
das
ist ja gar nicht so laut. Ne? So.
Genau, und du siehst, wie ich jetzt zum Beispiel ausschlage und ja, du wieder
mehr
Ralf.
Als ich. Ralf ist so wie ich.
Ich bin klein im Hintergrund, ja. Aber, okay. aber das funktioniert dann für die Aufnahme schon. Nee, ich glaube, so ist es super jetzt.
Alles klar, dann starten wir mal.
Machen wir mal.
Ja. Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute.
Gott ist ein Kreativer.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 19, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, unseres Podcasts Digitale Originale. Heute mit dem Top-Gast Frank Dopeide. Hätte eine Menge guter Gründe gegeben, eigentlich dich einzuladen als Talkgast hier. Wahrscheinlich hätten wir uns aber nicht getraut, im Endeffekt. Oder inzwischen einen viel besseren Grund. Du hast ein sehr geiles und sehr erfolgreiches Buch herausgegeben. Ich glaube, ihr seid jetzt ja schon in der zweiten Auflage unterwegs. Ja. Mhm. Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Spricht natürlich uns als Kreativschaffende spontan an, auch wenn es gar nicht so richtig an uns adressiert ist. Nichtsdestotrotz eine mega spannende Geschichte, weil es eben, ja, wie Olli nicht müde wird zu betonen, ja auch ganz, ganz viel mit unseren Kunden zu tun hat und mit der Welt, in der wir uns da irgendwie aktuell tummeln. Ja, fangen wir erstmal ganz anders an vielleicht. Wir dürfen ja in naher Zukunft zu den Wahlurnen schreiten, einen neuen Bundestag auf den Weg bringen und ja, so mit deinem geübten Auge für Führungskräfte mal so ein kurzes Wort zum aktuellen und zurückliegenden Auftritt der Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin. Wen erkennst du hier? Zahlenmenschen, Visionäre oder was ist dir da so aufgefallen?
Ich erkenne große Traurigkeit. Ich erkenne Fake Leadership, aber nicht irgendjemand, der die Hände wirklich die Ärmel hochkrempelt, die Dinge in die Hand nimmt, tapfer genug ist, eine eigene Vision und eine eigene Zielrichtung zu entwickeln. Und ich glaube, das spüren irgendwie alle. Wenn das Beste ist, was Deutschland zu bieten hat an politischer Führung, dann fühlen wir uns alle nicht gut. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch noch so viele Unentschiedene und Unentschlossene. Und man hofft eben, dass sich doch irgendwie irgendwas ändert, selbst wenn wir nicht genau wissen, wie das eigentlich passieren soll.
Ja, das ist wirklich interessant. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Übermutter Merkel geht und so recht keiner auf dem Platz ist, wo man sagt, da traue ich dem zu, der bewegt was.
Ja, und es ist keiner auf dem Platz, Oliver, finde ich, wo man denkt, ich weiß, was du für eine Form von Persönlichkeit hast. Also man kann sie gar nicht packen, weißt du? Also man kann das an nichts festmachen. Noch schlimmer ist, wenn ich mir, egal in welcher Kombination hinterher eine mögliche Regierungsmannschaft vorstelle, egal, wen ich dann da sitzen sehe, da habe ich bei keinem das Gefühl, genau so einen wie dich brauchst. Ich kann mich mit dir identifizieren und Gott sei Dank bist du dabei. Und das macht einem natürlich schon ein bisschen Sorge.
Dabei haben wir ja gerade, sagen wir mal, eine Riesenherausforderung in der nächsten Zukunft vor der Nase. Das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wir müssen das CO2 runterkriegen und ja, und das möglichst schnell. Und ja, was sagst du? Also wird das so funktionieren mit den Kandidaten?
Alles, was wir so lesen und hören, ne, und verstehen, spricht dagegen, ehrlich gesagt. Und Nachhaltigkeit ist auch nur eine der großen Herausforderungen. Egal, in welche Richtung wir gucken, Oliver, Ralf, ich sehe überall eine große Herausforderung. Manchmal weiß man nicht genau, wo man anfangen soll, aber man müsste mal anfangen.
Ja, da bin ich übrigens bei einer These, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen will. Also wenn man sich den Kapitalismus anguckt oder das Unternehmertum anguckt, Unternehmen werden ja scheinbar nur nach finanziellen Wert gemessen, also nach Geld gemessen, um das ganz klar zu sagen. Kommt ja auch ganz stark und krass in deinem Buch vor. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass es auf Freiwilligkeit oder in einer Freiwilligkeit nicht funktionieren kann. Also, dass man auf freiwillige Basis, sagen wir mal, einen Wert gegen den Wert Geld stellen kann. Wie ist deine Meinung dazu?
Also, es gibt hunderte von Experimenten und Theorien, von denen es noch nie eine geschafft hat. Insofern wird da immer das Prinzip Hoffnung. Was ist mit Geld passiert? Das ist die neue Religion geworden. Und wenn wir uns angucken, was heißt das? Wir sind tief und fest in dem Glauben, mit Geld können wir heute jedes Problem der Welt heilen. Und dann gucken wir aber ehrlich gesagt auf den Coronavirus und sehen, selbst mit Milliarden brauchst du immer noch einen, der den Impfstoff entwickelt. In Afghanistan, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden oder Billiarden wir dahin überwiesen haben, da ist mit Geld überhaupt nichts geheilt. Und da kommt so langsam aber sicher die Allgläubigkeit an das große Geld ins Wanken und deshalb bricht vielleicht doch was auf.
Ja, neben dem Geld ist oder beziehungsweise auch der Politik ist natürlich die Frage, wer am Ende tatsächlich die Hebel der Macht trägt. Wenn man so auf den Lobbyismus guckt und die ganzen zuständigen Leute, dann ist man natürlich schnell geneigt, dir zu folgen mit dem Buch und zu sagen, so eigentlich die Zentrale der Macht liegt heute vielleicht viel stärker in den Unternehmen. Aber die Unternehmer passen noch nicht so richtig zu den aktuellen Herausforderungen. Was ist denn für dich so Triebfeder gewesen, eigentlich dich genau mit dem Bereich auseinanderzusetzen? Ist das schon Verzweiflung gewesen oder ist das noch ein Optimismus an die Möglichkeit, hier was zu verändern?
Also, ich glaube, in erster Linie ist es Kampfgeist. In zweiter Linie großes Ungerechtigkeitsgefühl und in dritter Linie großer Optimismus. Also Kampfgeist. Wir haben die Kreativität abgeschaltet. Also unsere rechte Gehirnhälfte ist in der Welt der Wirtschaft überhaupt gar nicht mehr im Einsatz. Woran können wir das sehen? Die Logik, die entscheidet mittlerweile aber allein. Du kannst als Unternehmenslenker uninspiriert sein, du kannst unmoralisch sein, du kannst sogar unerfolgreich sein, solange deine Entscheidungen nicht unlogisch werden, sondern du allen immer erklären kannst, warum du das jetzt gerade so entschieden hast. Das führt aber natürlich dazu, dass wir all das, was Menschen auch wertvoll ist, obwohl da gar kein Preisschild dran ist, zur Seite schieben. Und somit haben wir praktisch für jede Lösung immer nur ein logisches Problem. Wir betrachten die Probleme der Welt wie Mathematikformel. Alle gucken da drauf und alle kommen immer natürlich, rein logisch betrachtet, zu derselben Erkenntnis und zu derselben Logik. Und das ist dann, als hättest du ein Navi, was nur eine einzige Route hat. Und da sind alle unterwegs und da ist Stau. Und deshalb glaube ich, mit dem logischen Denken, mit dem reinen Effizienzdenken. Wir schneiden alles raus, wir outsourcen alles, wir optimieren uns im Detail, kommen wir allmählich in eine Sackgasse. Die Kreativen unterscheiden sich massiv davon, weil die überhaupt neue Gedanken haben, die sie in die Welt bringen können. Die können was Neues von Wert schaffen. Und das ist, glaube ich, jetzt mal gefordert. Wir sind mit unserem alten System, egal ob wir Autos gebaut haben wie früher, Zeitung drucken wie seit 100 Jahren, dieselbe Kopfschmerztablette schlucken wie seit 100 Jahren, Strom erzeugen wie seit 300 Jahren, allmählich in eine Sackgasse geraten. Und jetzt brauchen wir den gedanklichen Sprung, was in der Natur Mutation heißt.
Kennst du einen Wackeldackel hinten auf dem Rücksitz? So sitze ich hier gerade. Ja, ich gebe dir 100% vollkommen recht. Es ist ja so, sagen wir mal, da sind wir gerade bei der Agenturszene. Also es ist ja so, dass du diese Szene ja auch sehr, sehr lange schon kennst. Und auch da, also jetzt gerade in den letzten Jahren, gibt es ja auch massive Veränderungen, also in der ganzen Kommunikation, also die Neuausrichtung des GWA. Dann hast du ja sehr schön von WPP gesprochen, also ne, das ist ja in dem Buch, kommt das ja auch sehr intensiv vor, aber auch da muss Veränderung stattfinden, weil, und ich glaube, dieses rein logische Denken sehr, sehr stark auch in die Agenturszene Einzug gehalten hat, ne? Also da hat sich ja auch eine ganze Menge verändert und auch da stockt es ja an Kreativität.
Ja, insbesondere auch Also insbesondere was ja ist passiert? Gucken wir uns das einmal an. Das ist ja todtraurig, ehrlich gesagt. Ja. Da ist wirklich die große kreative Kraft. Menschen, denen was Neues einfällt, die hohe Empathie haben, die Einfühlungsvermögen in unterschiedliche Zielgruppen, Lebensformen und so weiter haben. Die übrigens auch sehr zäh sind und Nächte durcharbeiten können, aufs Wochenende verzichten, weil sie an bestimmte Ideen glauben. Und weil sie ja immer ein magisches Element hatten, um zu sagen, wie seid ihr denn jetzt auf diese Idee gekommen und wie kann diese Idee wertvoll sein? Also da, wann immer Kreative ins Spiel kommen, erhöht sich der Wert eines Produkts, weil der nicht nur auf den reinen Erschaffungswert zurückzuführen ist. Ne? Dann kostet eine Louis Vuitton-Tasche wahrscheinlich eher 29 Euro. Wo kommt der andere Wert eigentlich her? So, und dann ist Folgendes passiert. Man hat die Kreativität der Magie beraubt. Du hast die kreativen Prozesse auseinandergeschraubt. War erst die Strategie, dann hast du irgendwie Richtung abgestimmt, dann hast du die Richtung in Überschriften formuliert, hast du die Überschriften mit Bildern irgendwie illustriert und dann wurde praktisch gar nicht mehr das Gesamterlebnis zelebriert, sondern Stückchen für Stückchen für Stückchen hast du wie so einen Produktionsprozess beim Auto daraus gemacht. Dann hast du auch grausam nicht nur die Magie weggenommen, sondern du hast auch den Wert weggenommen, weil du auf einmal auf Stundensätze gegangen bist. Wie lange brauchst du denn jetzt als Texter, um dir dazu mal einen guten Satz einfallen zu lassen? Länger als ein Tag? Ja, wohl nicht. Wie lange kann man über so einen Claim nachdenken? 8 Stunden? Länger doch nicht. Wie lange denken Sie denn schon drüber nach im Unternehmen? 100 Jahre vielleicht ist Ihnen noch nichts Gutes eingefallen. Und ganz zum Schluss, das war vielleicht der größte Fehler von allem, haben wir gesagt, wir kreativen Leute fangen an zu denken, wenn ihr ein Mediabudget habt. Solange ihr keinen Mediaplan habt, braucht ihr uns doch gar nicht. Und das ist natürlich irre, Oliver Ralf, wo du sagen könntest, solange es irgendwas mit Menschen zu tun hat, mit Kommunikation, mit Vertrauen und Glauben, können kreative Geister innerhalb der Werbeindustrie Lösungen dazu beitragen. Was wäre es eigentlich wert, zu sagen, wir haben übrigens eine Idee, wie sich jetzt mal 15 Millionen mehr Deutsche impfen lassen. Hier ist unser Beitrag. Mein Gefühl ist, das wäre mal Milliarden wert, aber wird gar nicht abgerufen, weil das nicht mit Mediaplanung unterlegt ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung in Dortmund, Impact Friends nannte die sich, hat auch im Wesentlichen, sage ich mal, mit sozialen Fragen, Nachhaltigkeit und Ähnlichem sich beschäftigt. Da hat dann ein recht junger Projektleiter sein Thema Hackathon zum Bereich Wir gegen das Virus dann irgendwie vorgestellt, wo es ihm dann gelungen ist, tatsächlich irgendwie über 6.000 Entwickler zu mobilisieren und zu sagen, so, wie können wir hier jetzt eigentlich als Gesellschaft auf sowas reagieren? Für mich auch ein fantastischer Akt der Kreativität eigentlich so.
Ja, und weißt du, was vielleicht der Hoffnungsschimmer ist, über den haben wir noch nicht gesprochen, dass neben der Geldgläubigkeit, die wir jetzt verlieren, weil wir sehen, egal wie viele Milliarden wir haben, egal wie viele Schulden wir aufhäufen, einer muss immer das Problem noch lösen mit Kreativität, mit Kampfgeist, mit Durchhaltewillen, was auch immer, ist, dass wir die Technikgläubigkeit verloren haben. Wir haben auch in der Corona-Krise gesehen, die App alleine rettet uns nicht. Am Ende muss jeder Mensch was dazu beitragen. Und wir können was dazu beitragen. Und das, was du beschreibst, ist das Tolle an Menschen. Die können sich hinter einer Idee versammeln, wenn sie wollen. Ja. Sogar von einer Minute auf die andere. Dann entsteht neue große Kraft. Und wenn du 6.000 Entwickler zusammenkriegst, ne, im Ruhrgebiet für so eine kleine Idee, kriegst du vielleicht auch 60.000 zusammen. Und dann ist schon mal eine Menge Kraft am Start. Aber die Menschen müssen eben wissen, wofür. Und das Wofür ist eben keine Zahl.
Ja, du hast in deinem Buch ja auch das ganze Thema Millennials angesprochen und auch eine Art der Bewusstseinsveränderung. Kannst du da mal ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen, also wie du das so wahrnimmst? Also wir nehmen das auch wahr. Es gibt da schon gewaltige Züge und gewaltige Veränderungsprozesse. Wie nimmst du das wahr? Sag mal was dazu.
Also, ich glaube, wir müssen dazu einen großen Schritt zurückgehen, Oliver. Was ist passiert? Vielleicht der genetische Unterschied zwischen allen Menschen ist 0,1%. 99,9% unserer Gene sind gleich. Aber anstatt das Größte aus diesem 0,1% Unterschied zu machen, nivellieren wir es. Und das fängt schon in der Schule an. Also, egal in welches Schulfach, egal in welchem Land, egal in welche Ausbildungsstätte du auf den Unterrichtsplan guckst, Mathe ist immer das Wichtigste aller Fächer. Also Mathe nach 1 hast du schon mal die halbe Miete. Dann kommen Naturwissenschaften und Sprachen. Ich habe 3 Kinder, ich habe verhältnismäßig viel Geld in Nachhilfe ausgegeben, aber niemals in Handarbeit und Religion. Wir tun so, als müssten alle Mathematiker werden, als wäre die Zukunft ne, irgendwie von Mathelehrern abhängig. Die sind vielleicht nicht unwichtig, aber die sind nie alleine entscheidend. Und da merken natürlich junge Leute, hoppala, das macht überhaupt nichts mit mir, das berührt mich nicht. Ich komme am Ende meiner 12 oder 13 Schuljahre zum Abi und habe überhaupt kein Gespür dafür, was mich bewegt, was mir wichtig ist, wofür ich Talent habe. Deshalb fangen dann alle an, BWL zu studieren, der größte Studiengang in Deutschland bei Jungs und Mädels. Und dann gleichen die sich immer mehr an. Ich habe tausende von Bewerbungsschreiben gelesen und du denkst, die Lebensläufe sind geklont. Haben alle Abi gemacht, waren alle im Ausland, haben alle an guten Unis studiert, sprechen alle 3 Sprachen, machen alle was Soziales. Aber du kriegst überhaupt gar nicht mehr auseinanderdividiert. Und jetzt merkt man, und das ist dann der große Knackpunkt mit den Millennials, was soll ich denn jetzt machen für einen Job, bei dem ich den Rest meines Lebens verbringe? Dann probieren sie Dinge aus und denken, das will ich doch gar nicht sein, das will ich doch gar nicht machen, das interessiert mich doch gar nicht. Weil sie immer darüber nachgedacht haben, was will ich werden? Und nicht, was die viel schlauere Frage wäre, was will ich eigentlich machen? Und dann merkt man, es gibt keine Identifikation mit dem Unternehmen oder das Anspruchsniveau ist viel höher. Und das bringt Unternehmen in Zugzwang, weil früher war es einfach, da konntest du sagen, pass auf, ich bin der Chef hier, du machst, was ich will. Funktioniert lange schon nicht mehr. Dann gab es eine Phase, pass auf, ich bin der Chef, ich bezahle dich, deshalb tust du, was ich mache. Geht heute auch nicht mehr. Da funktioniert auch nicht mal die Erpressung mit dem Dienstwagen. Sondern der einzige Weg, gute Leute zu finden und bei dir zu halten, ist, guck mal, das ist das, was uns wichtig ist, das ist das, was wir tun, möchtest du Teil davon sein. Die sogenannte Identifikationsökonomie, das verbindet uns. Und wenn du das nicht thematisieren kannst, hast du keine Chance, junge Leute zu gewinnen und bei dir zu halten.
Ja. Ja, sorry, jetzt bimmelt hier gerade die Kirchenglocke. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu laut. Ja, also genau das haben wir eigentlich auch wahrgenommen. Ich nehme jetzt gerade, also bei den Millennials oder auch noch jüngeren, bei der Gen Z, nehme ich eigentlich wahr, dass es gibt 2 Arten. Die einen, die irgendwie bis zu ihrem 30. Lebensjahr überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Es gibt aber zum Glück auch noch die anderen, die sehr, sehr frühzeitig einen ganz klaren Weg für sich haben und den auch beschreiten. Also so 2 völlige Extreme. Wobei also die Mehrheit tatsächlich diejenigen sind, die völlig orientierungslos durch die Gegend rennen und eigentlich nicht wissen, was sie wollen. Und das beschreibt genau das, was du gerade sagst. Und ich glaube auch, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir müssen an unserem Bildungssystem was ändern. Ja. Also in vielerlei Hinsicht. Also da hätte ich auch noch einen weiteren Aspekt. Das ist ja das ganze Thema von Industrie zur Tech- und Software-Ecke. Ne? Das heißt also, wir sind ja von den Amis bei Weitem überholt worden, was diese ganzen Themen angeht, obwohl wir ja als Industrienation ja eigentlich sehr, sehr bekannt und berühmt und berüchtigt waren, lange, lange, lange Zeit. Aber auch das fängt ja meiner Ansicht nach schon in der Bildung an. Ne? Und ich glaube, da fehlt es an Lobby, um das mal klar so zu sagen.
Also die Bildung ist das größte Trauerspiel vielleicht in unserem Land. Man kriegt ein Gefühl dafür, wenn das die Zukunft ist, wo sind eigentlich eure Investitionen in die Zukunft? Wo sind die Ideen in die Zukunft? Wo ist der Spielraum und der Entwicklungsraum für die Zukunft? Das gibt es null. Das Ausbildungssystem, das wir haben und unter dem alle leiden, ich, meine Kinder und wahrscheinlich noch die Kinder meiner Kinder, ist eins aus dem letzten Jahrhundert. Das ist Industrielogik, weißt du? Also wir brauchen hier ein paar, die anpacken am Fließband und wir brauchen ein paar, die das managen, strukturieren und führen können. Das sind die Interessanten. Und die Art und Weise, wie wir die ausbilden, ist auch Industrielogik. Nämlich genau das Vorstellungsbild, das musst du erfüllen, was in meinem Kopf ist, muss in deinem Kopf sein. Und dann bist du wie so ein Schräubchen, was wir einbauen können in das Räderwerk. Und das ist total absurd. Also, wenn du dir anguckst, was die Zukunftserfordernisse sind für Jobs, dann bildet keine Schule in Deutschland wahrscheinlich die Kinder dafür aus. Wenn du dir anguckst, was für Jobs werden ausgebildet, dann würdest du sagen, die gibt es in Zukunft überhaupt gar nicht mehr. Es wird Jobs geben, von denen können wir uns noch nicht mal ausdenken, dass es dass das ein Profil ist. Blicken wir uns nur mal in die Welt der Werbung um, von der wir ja gerade gesprochen haben, Oliver. Digital Evangelist, hätte ich mir gar nicht ausdenken können, dass sowas gibt früher. Ne? So. Aber jede Woche entsteht wieder ein neuer Job und die nächste Generation ist dafür nicht sensibilisiert, nicht trainiert und irgendwie in keinster Weise vorbereitet.
Aber es ist ja ein bisschen der Spiegel dann eigentlich der unserer Gesellschaft sozusagen. Also wenn ich jetzt an deinen Optimismusgedanken mich zurückerinnere, dann ist die Frage, ja, wie kriegt man da einen Turn hin im Endeffekt? Also kriegt man die Leute tatsächlich umerzogen oder wie? Bei dir ist es ja auch so ein bisschen, weiß ich, als ich dein Buch gelesen habe, war eigentlich relativ klar, so, der glaubt daran, dass Erziehung funktioniert und man im Prinzip die Stephans der Welt dann auch noch mit den Eigenschaften, die sie heute komplett entbehren, dann irgendwie ausgestattet bekommt. Dann
ja, also der Vorteil ist, wir sind alle Menschen, Ralf. Alle, die ich kenne, haben auch eine rechte Gehirnhälfte, auch wenn sie die nicht so oft zum Einsatz bringen. Aber bei all dem, was uns wichtig ist, unsere Partner, unsere Kinder, unsere Haustiere, unser Fußballverein, unser Oldtimer, sucht ihr irgendwas aus. Da spielt Logik allein immer die untergeordnete Rolle. Und das wissen wir auch. Wir wissen, Essen auf Rädern und Tinder ist auf jeden Fall günstiger als eine Ehe. Machen wir aber trotzdem. Das ist so. Wir wissen, 50 Jahre lang Fan von Schalke 04 zu sein, ist kein Spaß. Geht auf deine Kosten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Macht man aber trotzdem. Warum? Weil es eine Bedeutsamkeit für den Einzelnen hat. Und insofern ist man empfänglich dafür und ich glaube, dass sich das korrigieren lässt.
Ja. Corona hast du da als Game Changer, glaube ich, auch ein Stück weit jetzt ausgemacht, oder?
Ja, weil man ja rausgerissen wurde aus dem Alltag. Ne? Das hat viele Dinge nochmal gerade gerückt. Und wie kommt man eigentlich darauf, zu sagen, das ist das, was ich machen möchte? Es gibt drei unterschiedliche Wege. Der erste Weg ist, das interessiert mich einfach. Und ich probiere das aus. Ich habe offensichtlich Talent dafür, mache es immer mehr und hinterher bin ich ein Pianist geworden oder ein Maler oder ein Bäcker oder ein Fußballspieler, egal was. Der zweite Weg ist der dramatische. Ich lebe mein Leben vor mich hin und dann passiert irgendwas Schreckliches. Und das justiert mein gesamtes Wertesystem neu und ich merke, das ist wirklich wichtig. Und ab jetzt kümmere ich mich um dieses Thema. Und der dritte Weg, und das ist eigentlich der meiste, größte, meist genutzte, das ist, ach, guck mal, was die machen, das finde ich aber auch interessant. Das ist auch eine ganz gute Truppe, da möchte ich wohl mitmachen. Und man schließt sich bestehenden Communities, Unternehmen, Verbindungen, wie auch immer an. Und da muss man einfach nur Identifikationsmöglichkeiten bieten, als Unternehmen oder als Partei oder als Community. Damit kann man schon Leute gewinnen und seine Kraft verdoppeln.
Ja. Ich würde jetzt nochmal, also ich will jetzt nicht das Nachhaltigkeitsthema stressen, aber hier ist es besonders deutlich zu sehen, ne, dass wir also auf der einen Seite geldgetrieben auf der Welt unterwegs sind, auf der anderen Seite aber irgendwie handeln müssen. Und es gibt im Nachhaltigkeitsbereich diese B Corp Bewegung. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ob die dir was sagt. Mhm. Und also ich hatte ja vorhin schon mal die These gestellt, mit Freiwilligkeit wird's enger. Also man müsste eigentlich im Grunde genommen, also ich hatte das jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit mal so überlegt, man müsste eigentlich, sagen wir mal, dem Wert Geld einen anderen Wert gegenüberstellen. Also ein Unternehmenswert darf nicht nur aus dem Wert Geld bestehen, sondern er muss halt viele Aspekte haben, Nachhaltigkeit oder diverse andere Themen. Ja. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher, ob das auf freiwilliger Basis funktioniert. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein, also da soll jetzt keinen komischen, so einen komischen Nebeneffekt haben, aber würdest du eine Möglichkeit sehen oder wie könntest du dir eine Möglichkeit vorstellen, wie man sowas zum Beispiel in eine Aktie verwandelt oder in einen Wert? Wie könnte man die Welt dazu bewegen, andere Werte dem Geld gegenüberzustellen? Was wäre da dein Lösungsansatz? Das ist natürlich eine große Frage.
Also Oliver, ist es gar nicht, weil das ist in Bewegung, ehrlich gesagt, das Thema. Wo kommt das her? Das Thema kommt her, dass man erkannt hat, die entscheidende Variable für jeden unternehmerischen Erfolg ist der Mensch. Und zwar in dreifacher Ausführung. Nummer 1 als Mitarbeiter, Nummer 2 als Kunde und Nummer 3 als Gesellschaft. So, jetzt habe ich mich wunderbar profitorientiert verhalten und habe aber die Nebenwirkung nicht bedacht. Nebenwirkung Nummer 1, 87% der Mitarbeiter in Deutschland fühlen sich im Unternehmen nicht mehr zugehörig. Mhm. Hoppala, wie will ich überhaupt jemanden führen, wenn er sagt, mit dir habe ich doch gar nichts zu tun? Nummer 2, die Loyalität der Kunden war noch nie so niedrig wie jetzt. Warum? Weil wir ja selber illoyal gemacht haben durch die ganzen Rabattschlachten. Treue wird ja gar nicht mehr prämiert. Und Nummer 3, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Faktor, die gesellschaftliche Akzeptanz von großen Unternehmen und von extrem profitablen Unternehmen war noch nie so niedrig wie heute. Ja. Und das ist der entscheidende Faktor. Den nennt man License to Operate. Die Gesellschaft kann ziemlich schnell den Stecker ziehen, wenn sie will, um zu sagen, dass du so profitabel bist, zahlt sich für uns aber übrigens nicht aus, liebe Facebooks. Und dann geht die Klage diesmal vielleicht noch gut aus bei Facebook und Amerika, aber die nächste nicht mehr. Wenn die Deutsche Bank in Schieflage kommt und der Staat der Deutschen Bank helfen müsste, aber 80 Millionen sagen, ich brauche die nicht, ich gehe auch zur Stadtsparkasse, dann merkst du, du hast ein Problem. Und das Problem wird an wirklich wirksamer Stelle sichtbar, nämlich bei den großen Investoren. Die merken, das große Risiko ist nicht China, ist auch nicht die Digitalisierung, das große Risiko ist, dass die Gesellschaft den Stecker zieht. Und das lässt sich nicht managen. Also sind die beiden Themen Nachhaltigkeit und Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt an Prio 1 gerückt. Was heißt das? Das heißt, große Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, kriegen entweder gar kein Geld mehr oder Kredite nur zum viel höheren Kreditzins. Die kriegen keine jungen Leute mehr als Mitarbeiter. Die Loyalität der Kunden, wenn du nicht nachhaltig wirtschaftest, nimmt auch ab. Wer will bei dir noch arbeiten, wenn man nicht erklären kann, welchen Mehrwert du eigentlich für die Gesellschaft bringst? Heißt Neudeutsch Purpose. Und da kommt wirklich großer Druck von der Seite der Investierenden und von der Seite der Gesellschaft. Und der wird dazu führen, dass die Unternehmen sich bewegen. Und das ist schon in Gange. Es gibt sogar einen neuen Begriff dazu, der heißt Warrior Accountants. Die kriegerischen Buchhalter. Wenn die mal auf einer Mission sind, dann haben die wirklich die großen Hebel in der Hand, um was zu verändern. Und das scheint gerade zu beginnen.
Total, total interessant. Also ich bin begeistert, davon zu hören. Also da bist du ja schon sehr, sehr weit und sehr, sehr tief in dem Thema. Ich hab ein schönes Beispiel. Also wir arbeiten ja sehr, sehr viel auch für die Energiewirtschaft. Und vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wie weit du in dieser Branche unterwegs bist oder wie gut du diese Branche kennst. Kannst du dich an die Innogy erinnern? Klar. Also die Innogy, und da war tatsächlich dieses Thema so, und das hatten die eigentlich ganz gut hingekriegt. Also da war es so, das war ja eine Haltungsmarke, also tatsächlich ist diese Marke entstanden von innen nach außen, was ich also erstmal schon total toll fand. Das heißt, sie haben also erstmal die Mitarbeiter abgeholt, bis in die kleinste Ecke. Also die waren wirklich alle. Also ich rede jetzt wieder von der Ebene, in der wir unterwegs sind. Die waren total begeistert, haben diese Marke mit Feuer und Flamme mitgenommen. Sie fühlten sich auch mitgenommen und so weiter. So, und dann passiert aber sowas, dass ein Unternehmen verkauft wird und dann ist alles dahin. Ist eigentlich schade, weil ich diesen Ansatz eigentlich sehr, sehr cool fand. Sowas passiert natürlich immer wieder, diese Kaufreihe und Wiederübernahme und so weiter. Und das wirst du ja wahrscheinlich in vielen Unternehmen haben, wo du gute Ansätze siehst. Sie werden aber natürlich wieder durch Geld oder durch Macht dann zerstört. Darf eigentlich nicht mehr passieren heutzutage, ne?
Nee, und der Mehrwert, den Unternehmen bringen bei Unternehmensreputation zum Beispiel, ne? Oder Unternehmensimage, bei gesellschaftlichem Wohlwollen, der wird in Zukunft mit eingerechnet. Ich bin auch nicht so sicher, ob das eine gute Idee war, dass der Name Innogy verschwindet vom Markt. Weil man hat das Gefühl, das war wirklich ein frischer Ansatz. Die gucken ein bisschen anders auf die Zukunft. Und an der Börse ist übrigens das wichtigste Wort, Oliver, Fantasie. Das ist nicht Zahl hinterm Komma. Weißt du? Und bei E.ON ist gar nicht mehr so viel Fantasie. Auch im Börsenkurs nicht mehr. Mal gucken. Und ich glaube, die Rechenmodelle werden anders. Große Unternehmen machen sich in eine Initiative auf, die nennt sich Value Balanced Initiative, glaube ich, um zu sagen, natürlich wollen wir Umsatz, Wachstum und Profit ausweisen, aber auch den Mehrwert für die Gesellschaft. Wie viele Arbeitsplätze haben wir geschaffen? Wie viel CO2 haben wir eingespart? So wie viele Initiativen für irgendeins der 17 UN-Ziele für nachhaltige Menschheitsentwicklung haben wir eigentlich ergriffen, damit ihr seht, die Rechnung ist größer als eine Zahl, die am Ende da auf dem Konto steht.
Ja, ja, so gerade so die Millennials oder hier so 30-Jährigen und so weiter, da sieht man ja sehr, sehr deutlich, also denen ist Purpose, also Haltung, ganz, ganz wichtiges Thema. Und da gebe ich dir vollkommen recht, also die Gesellschaft wird sich ganz, ganz drastisch und dramatisch dahingehend ändern. Jetzt haben wir es natürlich auf der anderen Seite so, also insbesondere in Deutschland. Deutschland ist ja ein Land, was älter und älter wird, ne? Das heißt, die junge Generation, also ich habe mitgenommen, es ist ein aussterbendes Land. Also es braucht scheinbar doch noch ein bisschen Zeit, bis wir soweit sind. Oder meinst du, das geht schneller?
Nee, also ich glaube, mal gucken, wie viele Corona-Babys so kommen. Ne? Vielleicht wird es auch anders, als alle irgendwie gedacht haben.
Das wäre auch, das ist stimmt, da hast du recht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Ich habe gelernt, irgendwie im Gesichtsunterricht schon ein bisschen länger her, dass die wirkungsvollste Maßnahme zum Rückgang der wie viele Kinder man so zeugt in seinem Leben, die Erfindung des elektrischen Lichts war.
Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen.
Also auch
stimmt,
gelesen, ne? Um zu sagen, guck
mal, ja, das kenn ich.
Möglicherweise Dynamiken in so einer Menschheitsentwicklung, die haben wir gar nicht mit auf dem Zettel gehabt. Und
genau, da müssen
die Generationen werden beweglicher, das Arbeiten wird beweglicher. Ich glaube, wir können das in unserem Kopf auch lösen, um zu sagen, man muss immer vor Ort sein, dass da auch Wert entsteht. Also lass mal gucken. Ich bin da hoffnungsvoller, dass jetzt was aufbricht und dass sich eben neue Felder ergeben, um zu sagen, hier entstehen neue Möglichkeiten, neue Energien, neue Hoffnung und neue Werte für die nächste Generation und die
übernächste. Wie siehst du denn so die Rolle der Unternehmen dann künftig oder beziehungsweise auch die Rolle der heutigen vielleicht noch Führungsfiguren oder Ähnliches? Braucht man sowas in Zukunft noch? Oder braucht man eigentlich nur so Impulsgeber im Grunde, weil Unternehmen sich zunehmend selbst organisieren und mit der entsprechenden Haltung, dem passenden Zweck auch von eigentlich viel stärker von den Mitarbeitern selbst getragen werden. Mhm. Was ist da so dein Blick in die Glaskugel?
Also ich glaube, die Rolle der Unternehmen selbst wird wichtiger und sogar wichtiger, als sie jemals war. Warum? Weil es ganz wenig andere Institutionen gibt, die heute überhaupt noch was bewirken können in der Gesellschaft. Katholische Kirche, evangelische Kirche, Politik, ne, sucht euch irgendwas aus, das ist schwierig. Es gibt wenig andere Hebel, wo man sagt, da erreichst du so viele Menschen, die sich 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag mit so einem Thema beschäftigen. Wenn die alle ein bisschen mehr in die eine Richtung laufen oder in die andere, ist der Hebel, was zu bewegen, gigantisch. Also deshalb glaube ich grundsätzlich an Unternehmen. Unternehmen müssen aber auch geführt werden. Warum? Weil sie die Kraft auch auf die Straße kriegen müssen. Das wird zunehmend komplizierter, weil die Themen komplizierter sind. Ist heute gar nicht mehr so leicht zu kapieren, was ist jetzt richtig, linksrum oder rechtsrum. Mhm. Viele Dinge, die sich technologisch entwickeln, sind gar nicht mehr so leicht zu verstehen. In der gesamten Geschichte der Menschheit war es bis jetzt immer so, wir konnten uns tolle Dinge ausdenken, Jules Verne, Reise zum Mond, und haben noch ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis wir wirklich in der Lage waren, die umzusetzen. Heute ist aber so, es gibt Dinge, die sind am Start, Quantencomputing, Bitcoins, die sind schon in Arbeit, ich kann aber gar nicht kapieren, wie die funktioniert. Insofern braucht man jemanden, der es erklärt, der das Vorstellungsvermögen anreichert. Und das ist der wichtigste Punkt, deshalb glaube ich, gibt es Führungspersönlichkeiten in Zukunft sogar noch mehr in der Wirkkraft, die sie entfalten. wenn Menschen das Thema zu kompliziert wird, Wahlprogramme zum Beispiel, dann greift immer der Reflex der Vereinfachung. Ich gucke mir einfach die Person an der Spitze an, weil ich kann noch besser in Gesichtern lesen als in der WAZ. Und da habe ich sofort ein Gefühl dafür. Lügt er oder sie? Ne? Ist sie entspannt oder aufgeregt? Kann ich ihr glauben? Das Stirnrunzeln, das kann ich interpretieren. Auch das Nichtgesagte kann ich interpretieren. Und insofern wird die Person an der Spitze immer mehr auch zu einer kommunikativen Fläche und zu einem Ankerpunkt für Vertrauen. Und das bedeutet, Vertrauen beginnt mit Vertrautheit. Man muss die kennen, man muss sich persönlich begegnen, man muss ein paar Geschichten mit denen verbinden. Wenn man das aber nicht hat, dann wird es ein bisschen haltlos. Und insofern braucht es, glaube ich, diese Personen schon noch. Und die Wirtschaft wird eine große, wahrscheinlich sogar die entscheidende Rolle dabei spielen.
Das ist sehr, sehr interessant. Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar, die ich persönlich einfach sehr, sehr interessant finde und auch mich spannend finde, wie andere Leute das sehen. Wie stellst du Leute an? Also was sind deine Einstellungskriterien?
Ja, sind immer drei, Oliver oder Ralf. Nummer eins, die müssen in dem, was sie machen, wirklich super sein. Also gut reicht nicht, wir wollen schon exzellent haben, weil wir ja jetzt hier auch auf Premium positioniert sind. Und da musst du eben ein Rockstar sein, egal ob du ein Designer bist, ein Storyteller, ne, ein Stratege, ein Psychologe. Das Zweite, das ist aber genauso wichtig, ist, du musst charakterlich in Ordnung sein. Es gibt vier Werte, die uns wichtig sind. Wenn du die berührst, wäre das auch hilfreich. Und Nummer drei, du musst zu dem, was wir hier anbieten, committed sein. Um zu sagen, das ist mir auch wichtig, da möchte ich gerne mitmachen. Und wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann passieren immer noch Fehler, aber das ist dann niemals dramatisch.
Guckst du auf Zeugnis und Lebenslauf?
Nee.
Sehr geil. Ja, ich auch nicht.
Und ehrlich gesagt, die schlimmsten Fehler, die man im Laufe eines Berufslebens, und meins ist ja jetzt schon ein paar Jahre, macht, sind immer Personalentscheidungen. Und niemals hat mich ein Lebenslauf oder ein Zeugnis davon abgehalten.
Ja.
Weißt du, sondern du merkst es, ehrlich gesagt, entweder in langen Gesprächen, sogar abseits der Arbeit und des täglichen Tuns oder in den ersten vier Wochen des Arbeitens. Ja. Und ich glaube, die schlimmsten Fehler, die man macht, ist fehlende Konsequenz, weil du sofort merkst, das funktioniert oder funktioniert nicht.
Ja, aber eigentlich dann geht das recht
nicht schnell. Konsequent genug bist, um zu sagen, was sind denn jetzt meine Lektionen daraus, sondern man sortiert sich das selbst im Kopf zurecht, man möchte ja auch nicht ungerecht sein und so weiter und schafft damit jeden Tag eigentlich nur noch mehr Probleme.
Ja, gebe ich dir recht, also die Erfahrung habe ich auch gemacht und das muss man auch lernen, weil Konsequenz heißt ja auch immer, du musst dann auch vielleicht mal negative Dinge äußern und so weiter, das fällt den Menschen ja sowieso immer schwer. Gerade wenn man etwas empathischer unterwegs ist, dann ist das ja nicht so ganz einfach. Das ist ja, sagen wir mal, die Kehrseite der rechten Gehirnhälfte. Ne? Man muss auch manchmal unangenehme Entscheidungen treffen, die der Bauch einem sagt. Aber da bin ich total einig mit dir. Also genau so sehe ich das
also
auch.
Also eine meiner schmerzhaften Lektionen war, Oliver, Empathie für uns ein wichtiger Wert, das hast du gerade besprochen, für mich auch. Du gehst in schwierige Personalgespräche rein, du kannst natürlich sofort mitempfinden, gerade geheiratet, ne, gerade ein kleines Kind gekriegt und so weiter, so die Entscheidung kannst du jetzt nicht fällen. Du kannst alles nachfühlen und verstehen. Und am Ende bist du immer mit einer anderen Entscheidung rausgekommen, als du reingegangen bist. Der einzige Weg, mich selbst davor zu schützen, ist, dass ich mir vorher einmal aufschreibe, um zu sagen, das musst du auf jeden Fall jetzt am Ende des Gesprächs platziert haben, das Thema.
Ja, ja, ist richtig. Das braucht es auch, weil ein bisschen linke Hirnhälfte braucht es auch. Das ist mir überhaupt also ich bin eher einer, der, sagen wir, mit der rechten Gehirnhälfte sehr viel unterwegs war. Also die alleine funktioniert auch nicht. Es braucht tatsächlich beides. Das muss man klar sagen. Und ich glaube, es braucht dann halt eben die Person oder den Dreiklang der unterschiedlichen oder den Zweiklang der unterschiedlichen Logik und Bauch. Also braucht es einfach in einem Unternehmen. Also die rechte alleine funktioniert auch nicht. Die Erfahrung musste ich leider auch machen.
Ich fühle mich gerade wieder so ein bisschen an dieses wundervolle Buch von Reed Hastings erinnert. Keine Regeln zu Netflix, weiß nicht. Kennst du das auch?
Ja, klar. Mhm.
Ja. Wie stehst du zu so Dingen dann auch, ich meine, du hast ja selbst jetzt von deinen Rockstars schon gesprochen, wie regelst du so ein Thema wie Verantwortung dann in dem Kontext auch?
Also die kriegen gnadenlos viel Verantwortung, ehrlich gesagt, weil sie A, in ihrem Bereich besser sind als ich und B, weil sie am Ende dafür ja auch einstehen müssen, weißt du? Und du kannst Menschen schwach machen und du kannst Menschen stark machen und wenn die alle das Verständnis haben, das Wohl der Firma geht über persönliche Egos, dann kann man mit denen allen gut arbeiten. Und alle sind verantwortungsvoll genug zu sagen, das ziehe ich durch, egal ob ich jetzt im Büro bin, im Homeoffice, im Urlaub mich nochmal einwähle oder auch nicht. Bis da habe ich eigentlich in meinem gesamten Leben, glaube ich, immer gute Erfahrungen gemacht, um zu sagen, Verantwortungsübertragung wird immer auch honoriert.
Ja, also ich wackeldackel. Mir tut langsam der Nacken weh. Ich kann wirklich nur nicken. Also wirklich nicken. Ja, wir sind bei 40 Minuten. Also wir haben ja diese 30-Minuten-Regel. Das heißt also, wir wollen eigentlich so diese 30, 40, 45 Minuten nicht überschreiten, weil das eigentlich so das beste Podcast-Format von der Länge ist, weil Podcast wird ja oft gerne mal von dem Weg Arbeit nach Hause gehört. Und ja, wir sind eigentlich schon am Ende des Podcasts. Ich möchte aber an alle Zuhörer nochmal sagen, schaut euch bitte die Website an, humanunited.de. Schaut euch die Arbeit von Frank an.
Die heißt humanunlimited.de.
Unlimited, entschuldige bitte. Ich habe die Brille nicht auf und ich habe das hier oben nur. Human Unlimited. Sorry, Frank. Also humanunlimited.de. Schaut euch das an alle Manager, an alle Vorstände, an alle Geschäftsführer. Nehmt euch die Zeit, guckt euch das an und lernt. Wenn wir die Welt verändern wollen, ist der Weg, den Frank da beschreibt und auch in seinem Buch beschreibt, exakt der richtige.
Also, und alle, die Oliver und Ralf zuhören, hört genau hin. Sie haben hundertprozentig recht.
Frank, ich würde mich total freuen, wenn wir uns wirklich mal persönlich treffen. Also, ich finde das so interessant. Ich finde auch deinen Werdegang so interessant und
dann kommt vorbei. Düsseldorf Medienhafen. Das einzige Büro mit Balkon und Blick aufs Wasser.
Das machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, da unten. Wollte ich gerade sagen, da unten gibt es reichlich zu speisen. Wir laden gerne ein. Lass uns bitte nochmal persönlich austauschen, weil du bist ein toller Mensch und ich glaube, man kann unheimlich viel von dir lernen.
Also, dann machen wir das doch. Klingt wie ein guter Plan.
Ja. Genau. Ja, also vielen Dank nochmal für den Podcast. Ich drücke jetzt den Stopp-Button. Bleib aber bitte noch drin, dann können wir uns kurz nochmal danach einmal ein bisschen austauschen, ja?
Ja.
Alles klar, vielen Dank nochmal. Bis dann, ja. Frank. Danke. Ciao. Danke.